Und dann mit dem Juli im Teamsprint, das wäre natürlich dann Agnate gewesen.
Du hast dann auch einfach die 1,5-2 km/h weniger Anfahrtsgeschwindigkeit und dann geht es halt auf einmal nicht mehr ganz so leicht im Springen und dann ist man halt nicht mehr 6. oder 7. nach dem Springen, sondern halt gleich mal 35.
Und so kann es eben passieren, dass sich dann die Spannungsverhältnisse verändern und dass sich eben auch der Anschlag verändert. Und durch so Kleinigkeiten verändert sich dann natürlich auch die Nullstellung oder das Schussbild.
Ja, bei uns sagt man immer, wer schneller läuft, ist schneller fertig.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo und einen wunderschönen Dienstag wünschen wir euch. Wir hoffen, euch geht's allen gut und ihr habt das schneereiche Wochenende gut überlebt oder auch gut genutzt. Mein Name ist Corinna Horn und wir sind mal wieder zugeschaltet. Meine Kollegen Moritz Batscheider.
Hallo, hallo.
Und Vinzenz Geiger.
Hallo.
Neue She Happens-Folge und wie ihr es wahrscheinlich schon am Titel gesehen habt, haben wir heute jemand ganz Besonderen zu Gast. Es handelt sich nämlich um jemanden, der schon ziemlich oft passiv bei unseren Aufzeichnungen dabei war, nämlich als Zimmerkollege vom Vinzi. Und deswegen ist es wirklich mehr als überfällig, dass du heute endlich mal bei uns zu Gast bist. Hallo Julian Schmid.
Servus.
Ich habe vorhin schon gedacht, das ist vielleicht ein Familiending, dass Familie Schmid gern passiv Teil dieses Podcasts ist, weil Hörerinnen und Hörer können ja das nicht wissen, wer da nebst wem rumliegt oder rumsitzt bei mir aufzeichnen. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ja Vinzi wie mir bei der Kata waren, dein Bruderherz, der Patrick, der wiederum mit der Kata liiert ist, auch die ganze Zeit schweigend daneben saß. Wie ist die Experience? Und ist das ein Familienthema? Sollen wir das irgendwie fortführen? Wollen wir da vielleicht mal so ein Public Hearing veranstalten?
Ja, also Familie Schmid hört auf jeden Fall öfters mal passiv zu beim Podcast auf jeden Fall.
Nee, so soll es sein.
War schon immer recht amüsant auf jeden Fall, daneben zu sitzen. Aber ich muss natürlich in der Zeit ruhig sein.
Dann schreit er nämlich immer rum, der Juli, im Zimmer. Und macht Lärm.
Einfach so.
Ja.
Warum nicht? Naja, seid ihr jetzt gestern wieder aus Val di Fiemme zurückgekommen? Habt ihr den Tag heute schneemäßig wenigstens ganz gut nutzen können?
Heute haben wir nicht so viel gemacht. Heute früh war, glaube ich, eher ein bisschen Rest angesagt und heute Nachmittag waren wir noch kurz auf dem Ski Richtung die Dörfer, also Ruby, Reichenbach, falls das jemand kennt, also südlich von Oberstdorf. Die Langlaufleuten gehen auch nur, wenn es wirklich richtig viel Schnee hat und das haben wir heute nur ein bisschen genutzt, aber nur ganz gemütlich.
Das wollte ich eh noch fragen, bilde ich mir das ein oder gibt's auch gerade vorne rum in Richtung Fischen jetzt auf einmal neue Loipen, die, weil da gefühlt gibt's da Loipen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen.
Ja, die hast du wahrscheinlich nur noch nie gesehen, weil es halt eigentlich nie hergerichtet wird, aber die gibt's schon immer.
Aber links von der Straße auch. Egal.
Also was in Richtung links?
Wenn du aus Oberstdorf rausfährst, links von der B19. Aber egal, ist natürlich schön, wenn es dieses Netz gibt und mal quasi das ganze Oberallgäu per Ski ablaufen kann.
Ja, das ist eigentlich immer so der Traum.
Wollen wir vielleicht erstmal zum Wochenende kommen, bevor wir den Juli, der heute ruhig Krawall machen darf und nicht still sein muss, mit allen möglichen Fragen belästigen. Und Coco, jetzt kommt es tatsächlich mal von mir. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich möchte über Biathlon sprechen.
Das ist echt selten.
Ja, aber es war ja auch gut was geboten und es gibt ein Thema, über das wir, glaube ich, gleich am Anfang sprechen müssen. Dein Namensvetter, Philipp Horn, schießt 5-mal am Stück daneben. Wie kann sowas passieren?
Ja, da gibt es schon verschiedene Gründe, wie es zu so einer Trefferbildverlagerung kommen kann. Also man muss wissen, bevor so ein Rennen losgeht, gibt es ja erstmal das Anschießen. Das ist im Weltcup eigentlich in der Regel so eine Stunde, bevor das Rennen eigentlich losgeht. und beim Anschießen wird die Waffe praktisch den Windverhältnissen entsprechend angeschossen. Da schießt man meistens so 3-4 Serien auf Papier und der Trainer gibt dann nach jeder Serie erstmal eine Korrektur durch, ob das Schussbild eben so passt oder ob das zum Beispiel zu weit links ist, zu weit tief oder wo auch immer. Und dann tut man natürlich korrigieren, sodass das Schussbild eben mitten im Zentrum ist, also mitten in der 10, sozusagen mitten in der Nullstellung. Und wenn sich jetzt zum Beispiel die Windverhältnisse oder die Lichtverhältnisse ändern, muss man natürlich am Diopter drehen. Also man muss sich praktisch den Windverhältnissen jedes Mal anpassen.
Und das hat er einfach nicht gemacht, oder wie?
Nee, bei Philipp Horn war das anders. Er hat es ja selbst im Interview gesagt, die Windverhältnisse waren waren im Rennen genauso wie beim Anschießen. Sprich, er hätte nicht am Diopter drehen müssen, weil sonst hätte er sich ja irgendwie rausgedreht, weil die Verhältnisse ja gleich waren. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es eher daran lag, dass sein Anschlag im Rennen einfach ein bisschen anders war wie im Anschießen. Sprich, sein Ellenbogen, also einer seiner Ellenbogen, ob es jetzt der linke oder der rechte war, lag vielleicht einfach ein paar Zentimeter weiter links oder ein paar Zentimeter weiter rechts, wie beim Anschießen. Und so kann es eben passieren, dass sich dann die Spannungsverhältnisse verändern und dass sich eben auch der Anschlag verändert. Und durch so Kleinigkeiten verändert sich dann natürlich auch die Nullstellung oder das Schussbild. Und ich glaube eben, dass seine Trefferbildverlagerung dadurch kam, dass einfach sein Anschlag im Rennen ein bisschen anders war, wie es eben beim Anschießen war. Weil man hat es ja gesehen, er hat bis auf den letzten Schuss alle Schüsse links tief gesetzt. Sprich, er hat ja sauber gearbeitet, nur die waren halt eben nicht im Trefferbild.
Auch eine Leistung.
Ganz genau.
Aber das ist, also, ist das was, also da muss ich jetzt wieder den Biathlon-Line raushängen lassen, was öfter einfach mal so passieren kann bei einem guten Schützen und es ist einfach nur ein schlechtes Schießen? Oder gibt es da vielleicht größere Probleme, die da zugrunde liegen können?
Nee, also das kann schon mal passieren, klar. Man wiederholt die Abläufe ja wirklich tausende Male im Training. Also man hat die ja eigentlich schon inne, wie man sich hinlegt. Aber natürlich kann es mal passieren, dass dein rechter Ellenbogen irgendwie 2-3 Zentimeter weiter rechts ist oder weiter links, wie beim Anschießen. Und deswegen, das kann schon mal vorkommen, aber das ist natürlich die Ausnahme.
Okay, was muss man sonst über das Biathlon-Wochenende wissen? Wir haben noch gar nicht dazu gesagt, das war die in der Staffel der Herren und die deutsche Staffel war auf Podestkurs und dadurch dann eben durch diesen Schießaussetzer dann nicht mehr. Aber was war sonst biathlonmäßig los?
Vielleicht sprechen wir noch kurz über Franzi Preuß, die ja ganz knapp einen Weltcupsieg verfehlt hat. Habt ihr, also Vinzi und Julian wahrscheinlich nicht, aber Moritz, hast du den Massenstart gesehen?
Nein. Tatsächlich, also große Teile davon im Real Life, aber ich habe mir live nicht angeschaut.
Weil es war wirklich super spannend. Franzi Preuß hat echt ein geiles Rennen gemacht. Sie hat insgesamt 2 Fehler geschossen und auf der Schlussrunde hatte sie einen guten Fight mit der Französin Julia Simon. Und es sah wirklich zwischenzeitlich, hatte sie sie am Birkstieg so weit, dass sie in Führung war, aber so die letzten Meter hat dann doch die Power gefehlt.
Okay.
Ich muss sagen, das Einzige, was ich mitbekommen habe, war das vom Philipp Horn. So traurig ist es ja, dass man nicht mitkriegt, wenn eine Zweite wird, sondern nur, wenn einer 5-mal hintereinander daneben schießt.
Ja, voll. Ich glaube, da ist auch extrem viel auf ihn eingeprasselt, aus so einem Netz, was so böse Kommentare angeht und sowas.
Ja, aber das ist doch ein Phänomen, also ich finde, noch viel krasser als bei den Biathleten, oder da kriegst ich zumindest auch krasser mit, ist ja bei den Skispringern, dass man immer wieder auch danach sucht, um halt irgendwie vermeintlich krasse Geschichten zu erzählen in den Medien. Genauso wie jetzt bei den Skispringern, über die müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel sagen. In Zakopane, es lief nicht sonderlich gut. Und da habe ich jetzt gar keine so üblen Sachen gelesen, aber es ist schon wieder schnell weg von, weiß nicht, wenn man Karl zum Beispiel anschaut, von der Erzählung in der Öffentlichkeit, Skiflug-Weltmeister, der Überflieger hin zu, ja gut, interessiert uns jetzt nicht so wirklich, was da jetzt passiert.
Ja, sehr schnelllebig. Aber beim Biathlon, da war es halt jetzt, sowas passiert jetzt auch nicht so oft und dann, ja, es war halt einfach extrem bitter. Ich glaube, wenn es nicht in der Staffel gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich klar, dann wäre es irgendwie so
was ich, bei WhatsApp vielleicht irgendein Fail oder sowas gewesen, was halt jeden Mal passiert, aber jetzt kein so, dass es dann so Schlagzeilen macht und dass dann die Leute sich aufregen, wieso er an vierter Stelle läuft, wo er das ja jetzt echt schon öfters gemacht hat.
Ja, das finde ich auch so ein ekliges Erzählen dann so aus dem Kollektiv raus quasi. Der Typ hat uns Deutschen quasi hier den Erfolg versaut. Hier ist der Buhmann quasi. Ist einfach eklig. Und vor allem, er hat ja auch schon gezeigt, dass er das kann als Schlussläufer, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, Coco.
Ja, zumindest bei der WM in Antholz hatte er damals Mata Foucault auch gezeigt, wo der Hammer hängt. Also natürlich kann er es, aber es hat halt einfach nicht funktioniert am Freitag und es ist halt Biathlon, ne?
Die Scheiben sind halt nicht groß.
Das war nichts von Juli und von mich, glaube ich.
Nee, mit der zittrigen Hand, wie ich sie habe, das wäre nichts.
Bleibt ihr lieber bei der Kombination?
Ja, deutlich lieber.
Das ist ja für viele auch das mit dem Schießen. Man kann es ja erzählen, wie man es möchte.
Ja.
Ansonsten schauen wir vielleicht noch kurz, Coco, zu Ski Alpin. Und da gab es zu beobachten einmal die Herren auf der Märchenwiese in Flachau, also das Ersatzrennen in Flachau, über das sich einer eben mit dem Titel Märchenwiese vorher ein bisschen lustig gemacht hat, Manuel Feller, der dann aber zum, wie so schön geschrieben wurde, Märchenprinz wurde, weil er in seinem 71. Weltcuprennen seinen ersten Weltcupsieg geholt hat, was sehr schön war. Und am zweiten Slalom gab es eine ähnlich schöne Geschichte, nämlich für Sebastian Solewag, der in seinem, ich meine, es war das 86. Weltcuprennen, seinen ersten Slalom-Sieg holen konnte. Und einer, der wieder gut knatschig war, war Henrik Christoffersen.
Ja, das war ganz witzig, dass er auf der, also ist nicht witzig, dass der Kölde sich verletzt hat, aber die Reaktion von ihm war so Teammate und er hat so Mitgefühl mit ihm. Also das kann schon sein, dass er Mitgefühl hat, aber er war ja immer der nie mit dem Team trainiert hat, mit den Norwegern immer alles alleine gemacht hat und jetzt sind es auf einmal seine Teammates. Da haben wir auch gedacht, okay, jetzt sucht er Freunde in Norwegen.
Ja, das ist auch so ein Ding, gell? Wenn's gut läuft, dann war man es alleine und wenn es scheiße läuft, dann sucht man doch vielleicht irgendwo die Gruppe, die einen auffängt.
Ja, die Norweger haben jetzt aber halt schon extrem viele gute Fahrer verloren. Also.
Ja.
Ja, das ist halt, also mit Alexander Kilde, der ausfällt, der dritte mit einer Knieverletzung innerhalb von 2 Wochen, das ist halt wirklich sehr, sehr bitter und damit ist halt da auch die Nummer Gesamtweltcup dementsprechend oder halt einfach die Saison natürlich gelaufen. Das war sehr schade natürlich. Der Slalom an sich war irgendwie interessant anzugucken. Also Märchenwiese kam ja daher, die Sache da vorne, das haben ja viele gesagt, dass sie gespannt sind, was da passiert, weil es so ein flacher Hang ist und sie darauf nicht eingestellt sind. Aber ich finde, man hat sich dann doch eigentlich gut anschauen können, so alles in allem. Waren schon gute Rennen. Aber nicht für den Sebi, für den lief es leider nicht. Kein zweiter Durchgang und einmal nicht unten angekommen. Und die Damen, bei denen holt Marta Pasino 2 Weltcup-Siege bei den beiden Riesenslaloms. Und dazu kann man vielleicht nur kurz sagen, dass man an diesem Wochenende, glaube ich, jetzt, also noch plakativer geht es nicht, die Lücke gesehen hat, die Viktoria Rebensburg hinterlassen hat. Der DSV hat genau eine Athletin dahin geschickt, Andrea Filser. Also insofern auch gewisserweise ein No-Name, die aber immerhin zweimal in den zweiten Lauf gekommen ist. Habt ihr das angeschaut?
Nee, also ich habe gar nichts gesehen.
Nee, ich leider auch nicht.
Wir waren nicht mal zusammen auf dem Zimmer. Wir hatten alle Einzelzimmer.
Oh no.
Ja, Einzelzimmer ist jetzt nicht so schlecht.
Hat man mal seine Ruhe, oder?
Ja.
Ja, das ist dann vielleicht das Thema. Skispringen haben wir schon gesagt, gibt es eigentlich wenig zu erzählen. Lief nicht gut für die Deutschen. Und damit können wir eigentlich auch schon endlich, Juli, zu dir kommen. Und zum vergangenen Donnerstag und zum PCR, du wurdest disqualifiziert wegen deines Anzuges. Sei ganz ehrlich, wie viel Paar Socken haben in die Unterhose gepasst?
Also an den Socken in der Unterhose, das hat auf jeden Fall alles passt. Nee, das war eben an der Hüfte. Da haben wir so ein Starrband quasi im Anzug, dass er nicht runterrutschen kann. Und der war eben zu groß, oder das Starrband war zu groß. Das darf eben eigentlich 0 Zentimeter haben, also muss direkt auf der Hüfte aufliegen. Und das war etwas zu groß.
Ja, zu wenig Frühstück.
Zu wenig Frühstück. Der Bauch war einfach zu dünn. Ja,
aber was mit?
Ja, also ist halt bitter, aber ja, ich sage jetzt mal, ein Körper verändert sich halt auch so jetzt Mitte Winter jetzt schon fast. Da merkt man halt schon, dass es der Körper vielleicht auch nochmal ein bisschen Gewicht verloren hat.
Weil was mich irgendwie ein bisschen gewundert hat, du durftest ja am Freitag dann nicht starten, aber in den anderen Wettkämpfen schon. Also es ist irgendwie auch ein bisschen eine komische Regelung.
Ja, das war ja eine Qualifikation, oder es war quasi ein Qualifikationsdurchgang, dieser PCR. Und dann durfte ich am Freitag eben in dem Einzel dann nicht starten. Das war dann aber nicht ausschlaggebend dann für den Samstag oder für den Sonntag. Samstag war eh ein Teamwettkampf, da habe ich dann glücklicherweise die Chance gekriegt, dass ich dort starten durfte. Und Sonntag früh war eben eine ganz neue Qualifikation, eben der erste Durchgang. Und deshalb konnte ich dann ganz normal im Wettkampf starten. Da hat der Anzug dann passt.
Hast du genug gefrühstückt?
Ja, richtig.
Was frühstückt man eigentlich an einem Wettkampftag? Haben wir noch nie darüber gesprochen.
Also ich bin da beim ganz normalen Brot mit Marmelade oder Semmel und einen guten Kaffee dazu. Das reicht mir meistens schon. Bin nicht so der Müsli-Liebhaber, aber je, esse auch meistens nicht zu viel vorm Springen.
Der Juli ist der einzige Mensch, der kein Müsli mag. Das essen alle Müsli, nur der Juli isst keins.
Nee, ich habe auch nie Müsli gegessen. Ich habe auch immer... Ich habe auch immer Brot gegessen.
Was hast du immer? Beim Juli gibt's immer Eier.
Ja.
Besten.
Rühreier, das mag ich gern. Oder eigentlich Eier in jeglicher Form.
Nimmt seine Kraft von Rühreiern.
Ja.
Rührei getoppt mit einem Spiegelei. Aber sprechen wir von...
Das wäre mal was Neues.
Warte, ich habe neulich so eine perverse Idee gehört über so ein Eier-Sandwich und aber anstatt Brot einfach zwei Hälften von einem Straußenei. Und dann zwischendrauf ein Rührei. Vielleicht wäre das mal was.
Das hört sich auf jeden Fall interessant an, ja.
Aber auf jeden Fall gab es ja mehrererlei Rennen zu beobachten in Val di Fiemme. Finzi, du wurdest zweimal Dritter. Julian, du wurdest einmal Vierter am Samstag im Teamsprint und einmal knapp nicht in die Punkte am Sonntag. Als 31. genau. Und vielleicht gehen wir es jetzt mal nicht chronologisch durch, sondern ich würde gerne mit dem Sonntag anfangen. Und zwar, weil wir auch eine Hörerfrage bekommen haben, Coco. Ich hoffe, du hast die parat irgendwo. Und magst du sie vielleicht mal kurz mal vorlesen, weil die passt ganz gut zum Rennen am Sonntag.
Yes, ich lese mal vor. Hallo, ich hätte mal eine Frage an euch. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es in den 00er Jahren eine Reihe von unterschiedlichen Disziplinen in der NOCO gab. Über verrückte Modelle wie das Penalty Race bis hin zum Massenstart. Momentan ist der Wettkampfkalender zumindest im Weltcup wieder recht eintönig. Würdet ihr euch wieder mehr Vielfalt oder komplett neue Wettkampfformate wünschen? Könnte man sich beispielsweise auch mal wieder einen klassischen Wettkampf vorstellen, wo die Gundersen-Methode nicht angewandt wird und jeder Kombinierer sein eigenes Rennen auf der Loipe läuft. Im Biathlon haben die sich die Disziplin ja auch immer ausgeweitet. Seid ihr da ein Fan von? Welche Disziplin ist denn am anspruchsvollsten? Liebe Grüße.
Ich glaube, ein Einzelstart, da sind wir uns alle einig, das macht bei uns nicht so viel Sinn. Aber ja, Massenstart hatten wir vor 2 Jahren mal im Weltcup und das ist auch im Kontinentalcup eigentlich relativ oft dabei. Und das hat es eigentlich geheißen, dass wir das im Weltcup jetzt auch wieder mehr machen wollen. Fände ich auch gut so als Abwechslung. Aber sonst braucht es meiner Meinung nach nicht jetzt so verrückte Varianten wieder. Ich glaube, sie haben sich dann auch irgendwann, früher gab es immer 15 Kilometer und 7,5 Kilometer. Und dann hat sich auch die 10 Kilometer Gundersen einfach bewährt, weil es halt von der von der Zeit her perfekt ist zum Anschauen, so 25 Minuten. Und wenn es ein spannendes Rennen ist, so wie es ja gestern am Sonntag war, da ist ja 25 Minuten lang echt spannend. Für einen Athleten vielleicht nicht so angenehm, aber für einen Zuschauer ist das halt quasi das perfekte Format, um es zu verkaufen.
Und also das ist auch das Argument gegen den Einzelstart quasi, also die Spannung, die nicht gegeben ist.
Ja, also denke ich mal. Also.
Okay, aber sportlich jetzt keinen Reiz, ungestört zu laufen quasi.
Ja, es ist einfach nicht unsere Sportart. Ich denke mal, wir trainieren auch nicht auf einen Einzelstart. Also klar, wir beim Langlaufen kann man jetzt nicht speziell irgendwie auf einen Massenstart oder Einzelstart trainieren, aber ich denke, bei uns sind die guten Läufer dann doch die am dann auch richtig endschnell sind und nicht die vielleicht ein Tempo lang durchlaufen können. Aber ja, ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache. Für mich, ich bin der Meinung, dass Einzelstart keinen Sinn macht und so Hurricane und sowas, was es da schon alles gab. Penalty Race, Hurricane, Sprint, Super Sprint, da hat man ja eine Zeit lang echt einiges probiert. Und das war, glaube ich, alles überhaupt nichts.
Das kann man vielleicht gleich auch nochmal kurz erklären, aber ich meinte, das passt ganz gut zum Rennen am Sonntag, weil du selber nach dem Rennen, an dem du auch eben Dritter wurdest, unter deinen Instagram-Post Hashtag Massenstart geschrieben hast.
Mit einem Fragezeichen.
Mit einem Fragezeichen, richtig, richtig. Weil es gefühlt ein Massenstart war, weil die Abstände so gering waren. Und ich glaube, so ein Rennen gab es schon lange nicht mehr. Es war eine Gruppe von über 15 Läufern bis in die dritte Runde, die vorne zusammengewuselt ist. Wie war das vom Feeling her? Hat es dich gestört? Weil es sah ein paar Mal so aus, als ob du raus willst, aber nicht rauskommst, also gesperrt bist quasi.
Ja, also es ist wirklich, das Tempo war dann zwischenzeitlich auch nicht so hoch, also deswegen waren ja so viele in der Gruppe und es sind nicht so viele hinten rausgefallen, deswegen war es zwischenzeitlich eher anstrengend für den Kopf, weil links und rechts so eng, immer wieder tappt jemand auf den Stock oder gegen den Ski, immer wieder stürzt einer oder dreht einen rum, dann fliegen Stöcke, also da geht's dann wirklich ab. Da muss man sich ziemlich konzentrieren, das ist dann echt für den Kopf anstrengender, wie für die Lunge oder das Laktat reinschießt, wie es normal ist, aber ja, das hat dann auch keinen Sinn gemacht, da vorne raus zum Rennen. Der Herola hat es mal probiert, aber da waren dann so viele starke Läufer noch in der Gruppe, da kommt man dann auch nicht so leicht weg.
Ja, weil das habe ich mich nämlich gefragt, warum nicht mal irgendjemand einen Antritt macht, aber wie du gesagt hast, war wahrscheinlich einfach nicht so leicht.
Ja, also ich glaube, extrem schwierig auch auf der Runde. Also da sind so stellenweise so lange und flache Abfahrten drin, dass ich glaube, kurzzeitig haben sie es ja mal probiert, aber dass sofort, wenn da eine 10-Mann-Gruppe ist, die fahren einfach wieder quasi hinten auf. Wenn da ein kleines Loch mal ist, das ist kein Problem, die werden einfach wieder überfahren quasi durch den Windschatten.
Ja, so war es in der zweiten Runde, hat der Herola mal probiert wegzukommen und dann sind da der Riebe und ich gleich hinterher und Rio und der Erik waren, glaube ich, auch noch dabei. Ich weiß nicht, waren auf jeden Fall ein paar, waren ein bisschen weg, aber nach der langen Abfahrt, die ins Stadion dann reingeht, da fahrt man 10 Sekunden vielleicht sogar fast raus. Wenn es so eine große Gruppe ist, da entwickelt sich eine ganz andere Geschwindigkeit, wie wenn da ein paar weniger bist. Das war dann. Und dann hat, glaube ich, der Herold auch gleich selber gemerkt, okay, das war jetzt sinnlos, also brauche ich gar nicht probieren.
Aber jetzt meinst du, es war dann doch recht anstrengend. Und Juli, du, muss ich vielleicht nochmal kurz dazu sagen, warst vor Weihnachten in Übersee in den USA und hast 2 Continental Cups gewonnen und eins davon war ein ausgeschriebener Massenstart, den du gewonnen hast. Also macht's dir Spaß, mit vielen auf einmal in einer Traube zu laufen?
Also klar, ich sage jetzt mal, Massenstart ist im Continental Cup recht gut, weil dort jetzt, sage ich jetzt mal, wenn da ein guter Läufer ist und der vorne weglaufen will, dann kann man sich da einfach hinten einen Windschatten reinhängen und kann sich eigentlich Runde für Runde ziehen lassen und relativ viel Kraft sparen. Und der wird dann jetzt ein großes Loch reißen können. Und da kann man dann jetzt im Continental Cup war es so, dass dann eben der Abstand nach vorne jetzt nicht so groß war bei mir. Und dann konnte ich mit dem guten Sprung quasi weiter nach vorne kommen. Das wäre dann natürlich im Weltcup, glaube auch gleich mal noch ein bisschen was anderes, weil dort die Geschwindigkeit vermutlich auch ein bisschen höher wäre und dort das Sprungniveau natürlich auch um einiges besser ist. Aber an sich wird mir dann der Massenstart vielleicht im Laufen ein bisschen helfen, dass ich da mir an das Niveau langsam anpassen könnte.
Und wie war das für dich? Weil das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen. Das Besondere am Massenstart ist ja noch dazu, dass da das ganze Spiel umgedreht wird. Also es wird erst gelaufen und dann gesprungen. Und ich meine sogar zwei Sprünge, oder?
Nee, nur einer.
Nur einer.
Nur einer,
also,
okay.
Ja, also klar, es ist dann vom Ablauf ein bisschen was anderes. Die Haxen sind dann vielleicht doch schon ein bisschen angenockt, wenn man davor die 10 Kilometer läuft. Und koordinativ klappt die Ansteuerung vielleicht auch beim einen oder anderen noch nicht ganz so gut. Aber an sich bereitet man sich dann trotzdem wieder ganz normal aufs Springen vor. Und ich habe da jetzt nicht so viele Probleme damit gehabt. Also ich finde es schon eine ganz, ganz coole Form eigentlich.
Ja. Ich habe erst einmal in meinem Leben Massenstart gemacht. Beim Weltcup in Lillehammer vor 2 oder 3 Jahren. Aber das war eigentlich auch nicht schlecht. Also.
Ja, es ist komisch. Eigentlich im Kontinentalcup findet eigentlich fast eben jedes Wochenende ein Massenstart statt. Also im Weltcup wird es irgendwie noch nicht, eben nur einmal, wie er sagt, glaube ich, in Lillehammer ausgeführt. Ja.
Aber warum, also, oder was ist die Idee dahinter, falls du das weißt, Juli, dass man das so setzt im Kontinentalcup?
Ja, es wird halt so zum Testen quasi hergenommen. Da wurde jetzt auch eben dieses Mix getestet mit den Damen, wo quasi ein Mann 5 Kilometer läuft, dann wieder eine Frau 2,5, dann die nächste Frau 2,5 und dann ein Mann wieder 5. Ich denke, das wird so ein bisschen zum Testen einfach für die FIS hergenommen, ob das vom Ablauf her alles so funktioniert und klappt. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wieso der Massenstart dann im Weltcup sich jetzt nicht durchsetzt. Das wissen wir, glaube ich, auch nicht.
Das weiß niemand, aber ich glaube, vielleicht kommt es mal noch. Es hat eigentlich immer geheißen, dass es jetzt öfters kommt, aber kam dann nicht. Ich glaube, dieses Jahr ist eh alles ein bisschen anders mit dem Zeitplan und Weltcup-Kalender.
Aber was haltet ihr von so anderen Rennformaten? Also würdet ihr euch sowas wünschen?
Also öfters mal Massenstart. Also Massenstart würde ich jetzt nicht nein sagen. Ich finde es schon immer ganz cool, eigentlich mit allen auf die Loipe zu gehen. Und aber klar, es ist natürlich immer ein bisschen mehr Stress.
Ja, also Massenstart finde ich generell auch die einzige alternative Form, die Sinn macht für mich. Zusätzlich zu dem, was wir eh schon haben mit Teamsprint und normalem Team, was man vielleicht auch öfters einbauen könnte oder ja, aber beim Massenstart macht es für mich halt Sinn, da muss halt dann die Laufstrecke auch passen, wenn halt die Laufstrecke zu leicht ist, dass dann einfach alle zusammenbleiben und man läuft dann mit vielleicht 10, 20 Sekunden Abstand ins Ziel, dann ist halt auch nicht Sinn der Sache, kann man gleich einfach nur Skispringen. Deswegen muss es dann schon eine richtig, richtig knackige Strecke sein, wie es dann damals auch in Lillehammer war, wo dann schon einige platzen.
Da wäre doch die Alpe Chemies schön gewesen.
Das wäre ein heftiger Massenstart, ja.
Da gäbe es bestimmt auch den einen oder anderen spektakulären Abgang.
Auf jeden Fall.
Aber Teamsprint ist noch ein ganz gutes Thema, weil den gab es am Samstag. Juli, du bist Vierter geworden, eben mit dem Johannes Ritzek. Zusammen, Finzi, du hast ausgesetzt, einfach um am Sonntag fit zu sein, nehme ich jetzt mal an. Haben wir gar nicht drüber gesprochen vorweg.
Ja, genau, am Sonntag eben fit zu sein, am Freitag habe ich ein bisschen schwere Beine gehabt, aber vor allem auch, weil jetzt halt viele Wettkämpfe kommen und ja, das hat sich dann alles so, durch das, dass der Juli und der Ritchie am Freitag nicht gestartet sind, haben die schon mal einen sicheren Startplatz gehabt und ja, dann hat sich das quasi so angeboten bei mir. Die nächsten Wochen werden ja auch noch hart und also einfach Füße hochlegen, weil nur einiges ansteht.
Wie war es für dich, Juli?
Also es war mein zweiter Teamsprint. Also ich hatte schon mal ein Lachti ein vor 2 Jahren, aber es war natürlich extrem cool. Es war vom Sprung her ganz ordentlich und unsere Ausgangsposition war eigentlich auch nicht so schlecht. Und ich habe eigentlich auch mit dem Ritchie zusammen ein ganz gutes Rennen gemacht. War dann natürlich leider im Zielsprint ging es ja um Platz 3, da war ich dann ein bisschen zu nervös oder ich konnte es eigentlich nicht erwarten, dass es endlich losgeht mit dem Sprinten und dann habe ich ein bisschen einen taktischen Fehler gemacht, dass ich das erste in die Abfahrt gegangen bin und das ist halt im Predazzo immer schlecht, dort wird man dann immer recht leicht übersprintet, das hat dann der Finne auch gut gemacht, aber ich war natürlich sehr zufrieden. Also ich hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass ich eben an einem Samstag überhaupt starten darf, und war dann natürlich schon sehr froh, dass ich da jetzt nur zwei Wettkämpfe hatte am Wochenende.
War ja auch sehr knapp. Also eigentlich war es ein gutes Finish, aber halt ein bisschen bitter. Als erstes in die Abfahrt ist immer schwierig.
Ja, da muss man extrem schnell sein.
Das vermeidest du immer gekonnt, findest du, gell?
Ja, gekonnt oder nicht gekonnt. Also ich bin da auch schon als erstes in die Abfahrt gegangen. Das, manchmal kommt man einfach nicht drum rum, aber die letzte Zeit habe ich es immer vermeiden können, aber weiß nicht, ob ich am Freitag ist ja der Herola als erstes in die Abfahrt gegangen, da wäre vielleicht auch lieber ein bisschen weiter vorne gewesen schon vorher, weil da war dann der Weg ein bisschen versperrter an dem letzten Anstieg, da ist dann doch ein bisschen eng, da sind dann, wenn dann viele auf einem Haufen sind, da kommt man dann nicht so leicht vorbei, deswegen, ja, das ist immer so ein Ding, das ist genau eben Taktik und da muss man sich, da kann man nie alles richtig machen, aber man kann immer halt versuchen, dann sich fürs die Erfahrung mitzunehmen und dann nächstes Mal besser probieren.
Vielleicht jetzt nochmal zum Teamsprint. Der Kommentator meinte auch zum Juli, ja, wird spannend, wie der 21-jährige Oberstdorfer mit der Drucksituation umgeht. Lass uns vielleicht ein bisschen so als Überthema drüber sprechen. Wie ist es denn so, sich als junger Sportler in so einem erfolgreichen Team irgendwie beweisen zu müssen?
Also was heißt beweisen zu müssen? Also in dem Team, also das hilft mir eigentlich nur. Also wenn ich jetzt sehe, wie die anderen alle arbeiten oder auch, also der Erik zum Beispiel, der hat ja schon so viel erreicht, so viel Erfolge gehabt, hat jetzt letztes Jahr jetzt nicht so das überragende Jahr gehabt und hat sich jetzt den ganzen Sommer richtig hart gearbeitet und ist jetzt auch wieder mit vorne dabei. Ich kann da so ein bisschen im Hintergrund quasi ein bisschen ranwachsen und kann mir das alles ein bisschen an- und abschauen. Da sehe ich jetzt gar nicht so die Drucksituation. Das ist eher ein Riesenprivileg, denen dazu zum Schauen, zuschauen zu dürfen. Und man sieht natürlich auch jetzt am Weg, wie es jetzt der Finzi oder auch der Terence gemacht hat, die wo ja auch quasi von unten ganz behutsam Jahr für Jahr immer besser geworden sind, dass das einfach super funktioniert. Und das ist, denke ich, für einen jungen Sportler eigentlich das Beste ist, was es gibt. Da sehe ich jetzt gar nicht so viel Druck, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber vielleicht dann doch, oder wie ist für dich die Situation, dass du letztes Jahr deine erste komplette Weltcup-Saison hattest und dieses Jahr wieder im Wechsel unterwegs bist, quasi zwischen Kontinentalcup und Weltcup?
Ja, also letztes Jahr hatte ich ja durch meine JWM-Medaille eben so einen fixen Startplatz für den Weltcup. Das ist dann natürlich recht angenehm, dann kann ich im Sommer wirklich ruhig trainieren und hast jetzt keine Drucksituation dann irgendwann im September oder Oktober, wenn es dann wirklich um eine Weltcup-Quali geht. Man hat halt nur eine bedingte Anzahl an Startplätze. Das war jetzt eben dieses Jahr ein bisschen anders, da habe ich mir dann auch um den Startplatz eben kämpfen müssen mit dem Jakob Lange. Der ist jetzt über den Kusamo dann am Start gewesen und ich habe dann eben die Chance dann kriegt in der Ramsau über meine guten Ergebnisse vom Kontinentalcup.
Wo man diesen Kampf ja übrigens sehr deutlich oder sehr bildlich bekommen hat, ihr zwei gegeneinander. Das eine Rennen, was war es? 0,1 Sekunde, glaube ich.
Ja, richtig. Also wir hatten einen recht guten Fight in Amerika. Also ja, also es war so eng die ganze Zeit. Der Jakob und ich, wir sind immer zusammen gelaufen. Im Springen waren wir auch auf dem ähnlichen Niveau. Es hat quasi immer so fast der Zielspin entscheiden müssen, wer jetzt der Bessere ist. Da hatte ich dann in Amerika zweimal hatte ich Glück und einmal hatte er mehr Glück. Aber das mit dem Jakob haben wir immer gute Duelle auf jeden Fall. Aber also wir zwei kämpfen jetzt halt dieses Jahr eben um diesen Weltcup-Startplatz. Den muss man sich halt auch im COC immer über so einen Quotenplatz erspringen. Aber da macht man sich jetzt keinen außergewöhnlichen Druck dieses Jahr, sagen wir mal so.
Du hast schon öfter, und muss man sagen, wir sind ja in gewisser Weise Vorreiter, weil wenn man das Internet durchforstet, man findet ja gar nicht so viele Interviews und so weiter. Aber es wird von dir, aber auch von anderen oft darüber gesprochen, dass es doch einen sehr großen Qualitätsunterschied dann zwischen dem COC und dem Weltcup gibt. Wo äußert sich das am krassesten?
Also ich sage jetzt mal, dieses Jahr war es halt extrem. Jetzt erstmal Corona-bedingt in Amerika sind nicht so viele Nationen jetzt nach Amerika geflogen.
Natürlich auch finanziell, viele Verbände haben jetzt halt auch nicht so viel Geld und sowas. Also da waren jetzt halt einfach nicht ganz so viele am Start. Also es waren nur 35 Starter in Amerika, also auch nicht so viele Nationen. Jetzt zum Beispiel in Klingenthal, wo jetzt am letzten Wochenende der COC war, da waren es dann schon wieder knapp 60. Da ist dann der Unterschied so ein bisschen anders. Da waren dann auch zum Beispiel wieder die Norweger dabei, wo auch extrem stark springen. Aber jetzt speziell, man kann es einfach nicht vergleichen. Beim Weltcup ist dann auch jetzt nur ein Rieber dabei oder du hast dann auch einfach die 1,5-2 km/h weniger Anfahrtsgeschwindigkeit und dann geht's halt auf einmal nicht mehr ganz so leicht im Springen und dann ist man halt nicht mehr Sechster oder Siebter nach dem Springen, sondern halt gleich mal 35. Und dann hast du halt im Laufen auch keinen Spaß, weil halt das Niveau einfach auch extrem hoch ist. Und jetzt jemand wie ich ist jetzt jemand, wo gut mitlaufen kann, aber ich kann jetzt nicht von 35 auf 10 oder so vorlaufen, also kann ich einfach noch nicht, weil ich es noch nicht leisten kann. Und ich bräuchte eher jemand, mit dem ich immer mitlaufen kann. Und im COC ist halt das Niveau noch so gedrückt, sage ich jetzt mal, in beiden Sportarten, dass es da nur um einiges leichter geht.
Ist jetzt ganz kurz davon weg, weil es mich doch echt sehr interessiert, wie war denn der, jetzt unabhängig vom sportlichen Erfolg, natürlich geile Kiste, aber wie war denn der USA-Trip allgemein, wenn man eben an Corona denkt und auch wie Corona in den USA gehandhabt wird, etc.?
Ja, also erstmal war natürlich Maske tragen angesagt, ganz, also im Flughafen, Flugzeug. Es wurde natürlich auch in Deutschland eben getestet, als erstes ein PCR-Test, dann nochmal ein Schnelltest kurz vorm Abflug und dann sind wir drüben in Amerika angekommen. Dort sind wir dann quasi in ein Hotel gebracht worden. Dort hatten wir dann quasi Quarantäne auf amerikanische Art. Also wir durften zum Trainieren raus. Also wir durften zum Springen gehen und auch Lauftraining machen. Aber sonst waren wir halt eben nur im Hotel isoliert in unseren Zimmern. Dort gab es eben auch Essenszeiten. Also von 6 bis 6:15 war zum Beispiel Team Deutschland dran. Dann von 6:15 bis 6:30 Team Österreich. Also die Teams haben sich eigentlich untereinander wirklich nur an den Wettkampforten getroffen. Sonst war es wirklich sehr, sehr gut organisiert. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Wir hatten dann nach 3 Tagen nochmal einen Corona-Test in Amerika. Dort hat es dann zum Beispiel, also das slowenische Team hat es dann erwischt, da war dann einer positiv. Das war dann halt das Risiko, was jeder Eingang ist, wenn man da rüberfliegt. Dann hat man eben 2 Wochen in Amerika bleiben müssen. Also Team Slowenien hat 2 Wochen Amerika Quarantäne gehabt. Also war nicht ganz so witzig. Aber ja, wir hatten dann halt, also bei uns war alles gut, alle waren negativ. Ja, man hat sich dann ganz normal verhalten, natürlich wie in Deutschland. Also man hat immer die Maske angehabt. Aber es war vom Veranstalter eben gut organisiert. Umzogen hat man sich halt, wie ich sage jetzt mal, früher im Deutschlandpokal im Bus. Das war halt dann auch wieder was anderes, aber es war wirklich vom Veranstalter alles schon so gemacht, dass man da sich eigentlich nicht anstecken konnte.
Aber ist nicht unfassbar komisch, also einmal über den Atlantik fliegen nach Amerika, um dann in derselben Bubble zu sein, wie halt sonst daheim auch quasi?
Ja, es war natürlich schon ein großer Trip, also man hatte ja auch die Ski-Weltcups und so in Amerika, hat man ja auch alle abgesagt und ich hatte Anfang November noch nicht damit gerechnet, dass da ein COC stattfinden wird im Dezember. Wir waren also selber eigentlich schon ein bisschen überrascht, aber es war halt vom Veranstalter wirklich alles so abgeklärt mit den ESTA-Anträgen. Normalerweise kriegt man ja zurzeit gar kein ESTA, wenn man nach Amerika will. Dass das alles kein Problem war und alles gut organisiert war und deshalb haben wir da auch dann nicht das große Risiko dabei gesehen.
Was bekommt man nicht?
Diese ESTA-Anträge.
Muss ja so ein ESTA,
man muss ja,
nach Amerika werden, muss man einen ESTA-Antrag machen im Internet.
Ja, also muss man sich quasi so im Vorhinein anmelden und das dann eben an der Grenzkontrolle vorlegen. Und das war aber eben alles vom Veranstalter so abgeklärt, dass das gar kein Problem war.
Aber der Trip hat sich ja gelohnt, weil die Wettkämpfe liefen ja gut für dich.
Ja, der Trip hat sich also auf jeden Fall gelohnt und dadurch haben wir uns quasi auch wieder so einen Quotenplatz für den Weltcup besprungen, also so einen zusätzlichen Startplatz. Und davon profitiere natürlich ich jetzt auch davon und dann natürlich auch der Jakob, dass wir da im Weltcup starten können durch den Extraplatz.
Ja, wie geht's dann jetzt weiter mit diesem Startplatz? Die nächsten Weltcups sind natürlich die anschließende Frage daran.
Ja, also ich werde jetzt erstmal in Lahti nur starten dürfen und dann zum Seefeld-Trippel gehe ich dann raus aus dem Weltcup. Dort wird dann auch der Jakob wieder seinen Start bekommen. Der war jetzt ja auch wieder extrem stark oder stark am Wochenende in Klingenthal, ist auch wieder auf dem Podest gewesen. Ist dann doch immer nicht ganz so einfach. Klingenthal ist beim COC immer ein bisschen schwierig mit viel Wind. Dort war er auch wieder Dritter. Also er wird dann im Seefeld-Trippel starten. Und dann muss man einfach schauen, wie es dann weitergeht. Also da werden wir mit den Trainern uns unterhalten. Aber da, glaube, sind wir bisher immer fair weggekommen und waren eigentlich beide immer recht zufrieden.
Danach ist ja eh Weltcup Klingenthal, da ist ja dann die nationale Gruppe, da darf Deutschland ja dann 4 extra Startplätze stellen.
Okay, jetzt war es Interkurs schlecht, aber ich glaube, du hast gesagt, dass danach ja Weltcup in Klingenthal ist und dementsprechend mehr Startplätze.
Ja, ganz genau.
Ja, dort gibt es ja die nationale Gruppe halt. Ja. Also da werden, glaube ich, auch noch mehr junge Deutsche eben mit am Start sein, die wo jetzt beim Kontinentalcup waren.
Wen werden wir dann auch sehen? Ja. Habt ihr schon Ahnungen, Vermutungen?
Also, ich weiß nichts.
Nee, also es ist eben zeitgleich nochmal ein COC in Lahti. Also wird, denke ich, die B-Mannschaft teils zum COC fahren und teils zum Weltcup. Man muss ja sagen, in Lahti geht es dann bei dem Continental-Cup auch wieder um so einen Quotenplatz. Also den darf man dann halt auch nicht vernachlässigen. Also man kann dann nicht die besten Leute nur zum Weltcup schicken. Aber schauen wir mal, ich denke. Also ich weiß jetzt keine speziellen Namen.
Ich weiß auch nicht. Das ist halt auch schwierig, die Entscheidung, wie der Juli gerade schon gesagt hat, weil eigentlich würde es am meisten Sinn machen, dass man sagt, man schickt die Besten nach Lahti zum COC und nicht zum Weltcup. Für die ist zwar cool im Weltcup dann zum Starten, aber man muss halt dann auch realistisch bleiben und sagen, dass sie im Weltcup so gut, die können gar nicht so gut sein, dass sie dann im Weltcup dabei bleiben. Und da muss man dann einfach dran denken, dass man den einen Startplatz dann eben absichert für einen Weltcup, weil sonst muss ja nochmal einer runter in COC. Also jetzt haben wir gerade die Quote und wenn es jetzt halt jetzt aktuell die Quote nicht da wäre, dann dürfte Juli jetzt auch nicht im Weltcup starten.
Wie ist das bei der WM? Habt ihr da auch einen Startplatz mehr?
Nur, ja, das hat nichts mit dem Continental-Cup zu tun. Also bei der WM ist es so, man hat 4 Startplätze, außer man stellt einen Weltmeister, dann hat man 5. Und das ist eben auf der Großschanze haben wir ja einen Erik als amtierenden Weltmeister von Seefeld. Deswegen haben wir da 5 Startplätze, aber sonst eben 4 in der Staffel, 4 im Einzel, Normalschanze und 2 eben nur im Teamsprint.
Also ich glaube, es werden dann 6 zur WM fahren.
Ja, normalerweise werden 6 Athleten zur WM dann mitgenommen und dann wird dann nach den Trainings auch entschieden, aber ja. Meistens kommen nur 4 zum Einsatz.
Julian, du warst im zum Opener in Ruka auch schon mit dabei, bist aber nicht zum Einsatz gekommen. Was macht man denn ein Wochenende lang im dunklen Finnland, wenn man nicht auf die Schanze und auf die Loipe
darf? Sauna und Bier.
Sauna und Bier, ja. nee, ich war tatsächlich auch auf der Schanze, mich hat man, glaube ich, nur leider nicht gesehen. Ich war eben Vorspringer, also ich war Vorspringer am Donnerstag, Freitag und Samstag, bin quasi immer vor der Nummer 1 gesprungen, hab da quasi nur ein paar Trainingssprünge machen können, und sonst hab natürlich bei den Technikern ab und zu geholfen beim Skitesten, und hab natürlich die Jungs unterstützt an der Strecke und bin dann aber schon am Tag früher abgereist nach Rovaniemi dann zum Training zur B-Mannschaft, weil wir nur oben blieben sind eben, weil es ja dort oder in Europa oder Deutschland hat es noch keinen Schnee gehabt, deshalb waren wir da nur oben zum Training. Aber an sich lässt sich in Kuusamo schon aushalten, also ich mag es eigentlich ganz gern, die Dunkelheit, und an sich gefällt es mir da ganz gut, die Leute sind auch ganz nett.
Okay, also man kann sich beschäftigen.
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen.
Und du hast den Weihnachtsmann getroffen.
Ich habe den Weihnachtsmann getroffen, ja. Das ist auch schon mal was Wichtiges, dass man das noch macht im November, ja. Also.
Du hast dich vom Uli verwöhnen lassen.
Ja.
Das wollte ich gerade sagen, wenn er ganz langweilig wird, gehst du ein paar Zwiebeln schneiden.
Ja, richtig, ja. Also beim Koch, da gab es natürlich auch
habe ich ab und zu schon ein bisschen schlemmen dürfen, ja, richtig. Oder Vorkoster quasi.
Also Vorkoster auf der Schanze, aber auch in der Küche.
Ja, sowohl als auch, ja.
Ganz entspanntes Schlemmerwochenende.
Ja, das war ein guter Weltcup-Opener auf jeden Fall.
Aber jetzt in Richtung WM, 4 Startplätze, da wirst du wahrscheinlich, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber da wirst du wahrscheinlich nicht dabei sein. Ärgert dich das? Weiß man noch nicht. Die Chance besteht und wäre natürlich
ja
mega.
Es gibt ja die Quali-Kriterien bei uns, sind ja etwas verschärft zu den normalen DSV-Quali-Kriterien, weil bei uns ja so viele gute Athleten sind, hat der Hermann das vor ein paar Jahren mal festgelegt, dass man 3-mal unter die Top 8 oder 2-mal unter die Top 6 muss, um sich für die WM zu qualifizieren. Und das haben bis jetzt 4 Leute eben geschafft und da hat er immer noch die Chance dazu, der Juli.
Ja, ist natürlich also ambitioniert auf jeden Fall, aber klar, die Chance besteht immer noch, aber also ich mache mir jetzt nicht speziell auf die WM jetzt da den Megadruck hin. Das bringt einfach nichts, wenn man da dann verkrampft an den Wettkampf hingeht, da kommt dann nur was ganz Komisches raus und das ist dann auch nicht der Wert, muss man so sagen. Ich bin nur jung, habe eine Zeit und klar wäre es natürlich schön, aber dort wird sich jetzt kein extra Druck aufgebaut. Die Mannschaft ist halt schon extrem stark, das muss man schon auch sagen.
Ja, worauf ich hinaus wollte, und das darfst du aber nicht falsch verstehen, aber ärgert man sich vielleicht, dass diese eine WM in Oberstdorf genau zu dem Zeitpunkt deiner Karriere liegt? Weißt du, ich meine, nicht zwei Jahre drauf oder 4 Jahre drauf, wo es vielleicht wieder ganz anders ausschaut und vielleicht ein Julian Schmid realistisch um eine Goldmedaille mitspringt und läuft?
Ach ja, was heißt ärgern tut es mir nicht, also tut es mir jetzt nicht unbedingt, also ich kann es nicht ändern, Versuch oder meine beste Leistung auf jeden Fall zum bringen. Klar, also ich bin jetzt eben nur recht jung. Vielleicht wäre es besser in 2 Jahren, wenn ich dann schon ein bisschen mehr nur trainiert hätte, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Es kommen dann nur genug WM oder nur genug Veranstaltungen, denke ich, für mich. Im eigenen Dorf, muss man ja sagen, ist natürlich was Besonderes. Aber es kommen nur so viele Jahre, ich glaube, von Sport und auch Ereignisse, also da ärgere ich mich jetzt nicht übertrieben drüber.
Wahrscheinlich auch nicht so schlimm dieses Jahr. Vielleicht eine Abstimmung, habe ich heute in der Zeitung gelesen, bei uns im Allgäuer Anzeigeblatt, dass sie darüber abstimmen wollen, ob man sich gleich nochmal für die nächste WM bewirbt, da der Ort ja nicht davon profitiert. Das wäre natürlich genial. Die nächste mögliche Bewerbung wäre schon für 2027.
Das wäre natürlich super, gell? Muss ich gleich mal sagen.
Das wäre natürlich, wenn da dann 2027, wenn ich dann vielleicht an 2 WMs daheim teilnehmen kann und.
Ja, der Rieber hat bis dahin bestimmt gut abbaut.
Ja, ganz sicher abbaut. Und dann mit dem Juli im Teamsprint, das wäre natürlich dann Agnate-Wiesen.
Das wäre schon geil.
Das, Coco, können wir das bitte kurz vermerken? Vielleicht brauchen wir diesen Ausschnitt irgendwann nochmal.
Da wird auf jeden Fall Herber danach abgerissen.
Ja.
Falls es die da noch gibt.
Für alle, die es nicht wissen, die Herber ist der einzig ernstzunehmende Club vor Ort in Oberstdorf und ein sehr, sehr cooler Laden, muss ich hier leicht befangen mit einstreuen. Das ist natürlich auch schade. Es gibt keine Partys jetzt nach der WM, gell?
Ja, das ist echt. Deswegen tut es vielleicht jetzt auch an Juli nicht so weh, dass es zu dem Zeitpunkt ist und ich glaube, da fällt auch, also bei mir kommt es so ein bisschen vor, also für mich ist jetzt gar nicht mehr so klar die WM und ich mache mir dann auch sicher einen Druck, vor allem wenn jetzt die Leistungen so sind, wie sie sind, aber ich glaube mal, wenn da jetzt im Langlaufstadion 20.000 Zuschauer wären, dann wäre es ein bisschen ein anderer Reiz wie jetzt mit Geisterspielen. Also da, man macht ja den Sport schon. Also klar, der Titel, falls ich Weltmeister werden würde, der wäre dann das Gleiche wie mit Zuschauern, aber man lebt ja nicht für den Titel, sondern man macht den Sport ja, um das dann wirklich zum Erleben und das ist dann halt schon was anderes mit Fans und Afterparty danach.
Die Emotion, glaube ich, fehlt halt schon extrem. Also bei der Tournee, das hat es dann schon auch, oder zum Beispiel war ja auch eine Riesenveranstaltung ohne Zuschauer, das war dann im Fernseher, glaube schon ziemlich, oder fand ich sehr traurig anzuschauen, wie der Kalle da oben gewonnen hat. War zwar natürlich dann schön für ihn, dass er gleich das erste Springen in Oberstdorf gewonnen hat, aber ich glaube, wenn die Hütte da oben voll gewesen wäre, dann wäre die Stimmung schon einmal anders gewesen und ich glaube auch noch ein Stück emotionaler geworden für ihn.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, da wäre es komplett explodiert. Ja, hat er lang gedauert, bis wieder Oberstdorfer da gewinnt daheim.
Ja, es war schon ein bisschen gespenstisch im Ort. Mhm. Da zu der Tourneezeit, da ist ja doch immer Winterfest und alles Mögliche. Und jetzt alles ganz ruhig. Keiner da, keiner durfte kommen. War schon irgendwie komisch, ja.
Ja, ich war am Wochenende auch in Oberstdorf und war gestern noch spazieren und habe mal kurz untergestellt in der Wandelhalle, wo sonst die WM-Bar ist. Schauen wir ganz gute Fete rund um Großveranstaltungen in Oberstdorf. Der Juli nickt wissend für unsere Hörerinnen und Hörer. Und das Einzige, was ich gesehen habe, war ein Mensch, der vorbeispaziert ist durch den Kurpark in Oberstdorf und dachte mir, ja, das ist also das WM-Jahr. Schade, aber so ist es halt jetzt.
Da kann man leider nichts ändern dran. Aber vielleicht, also man kann ja hoffen, dass dann vielleicht 2027 wieder eine WM kommt oder möglichst bald. Dann wird alles nachgeholt.
Fette Party.
Dann wird auch in der WM-Bar, die WM-Bar gescheit abgerissen.
Da holt der Juli seinen Weltmeistertitel auf jeden Fall.
WM in Oberstdorf als Nicht-Teilnehmer ist ja jetzt auch nicht so schlecht, muss man sagen, im Normalfall.
Ja.
Schlaft ihr bei der WM eigentlich im Teamhotel? Jetzt mit dem ganzen Corona wahrscheinlich schon, oder?
Ja, also wäre so oder so Pflicht und in dem Fall auf jeden Fall, also gibt's da, glaub, also es gab so oder so keine Möglichkeit, aber jetzt sowieso. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt geregelt ist mit Einzelzimmer und Konzept, wie das dann vor Ort wird, aber das wird auf jeden Fall vermutlich relativ streng. Ja, man muss ja erstmal hoffen, dass wirklich alles stattfinden kann, dann, man weiß ja nicht, da kann ja immer nur alles Mögliche kommen, wenn man da immer wieder von den Mutationen hört und dann ist das ja was anderes, so einen ganzen Ort, 2,5 Wochen, da Bubble zu machen, wie wenn man jetzt nur am Wochenende irgendwo hinfliegt.
Ich hätte zum Abschluss noch eine letzte sportliche Frage zum Wochenende. Und zwar, weil wir vorhin den Freitag übersprungen haben. Und da ist ja Magnus Rieber, könnte man so sagen, ich habe jetzt natürlich nicht das auch im Fernsehen gesehen, irgendwie am Schluss eingebrochen und zusammengebrochen. Und Hermann Weinbuch hat auch noch gesagt, da hätte man mehr draus machen können. Was war da los mit dem? Wo kam dieser Schwächeanfall in Anführungszeichen auf einmal her?
Also ich glaube, Schwächeanfall ist schwierig zu sagen. Das war einfach ein enorm hartes Rennen. Das war Neuschnee und das war jetzt nicht so schnell. Also es war ein richtig, richtig langer 10-Kilometer Wettkampf. Normalerweise haben wir so 24, 25 Minuten Zeiten und da haben wir 28 Minuten gehabt. Und wenn man dann ganz alleine vorne wegmarschiert, da muss man sich das schon gut einteilen und der ist halt einfach voll einbrochen. Also hätte ich das vorher gewusst, dass er so einbricht, dann, oder hätten wir das alle gewusst, dann hätten wir vielleicht noch mehr zusammenarbeiten können und mehr und nur nach vorne schauen können. Aber das war dann alles, ging dann so schnell, dass wir dann so nah dran waren. Vielleicht hätte man dann mal einholen können, aber wie gesagt, das war letztes Jahr in Val di Fiemme, wo ich gewonnen habe, da war er auch vorne weg und ist dann einbrochen. Ja, wenn man alleine vorne wegläuft, da das dann so ein zum Teil, da wird's dann echt, das ist einfach viel härter, wie jetzt einfach in der Gruppe zum Laufen und da kann es schon passieren, dass man mal platzt.
Ich glaube, für den Kopf eben extrem schwierig, auch speziell auf der Runde. Und wenn man weiß, dass halt hinten die guten Läufer auch noch sind und Sekunde für Sekunde schmilzt der Vorsprung, dann zerrt das natürlich auch am Kopf und natürlich auch am Körper. Deshalb war er, glaube ich, am Schluss dann auch ziemlich, ziemlich froh, dass er das noch ins Ziel gebracht hat. Aber war trotzdem souverän dann am Schluss.
Ja, da muss man auch noch dazu sagen, dass ja die Strecken, weil die Firma tatsächlich ja an die Grenze dessen, was die FIS erlaubt, geht. Es sind ja mehr als 10 Kilometer, also 10,74, weil die Runde nicht 2,5 lang ist, sondern 2685 Meter. Und dazu gibt's pro Runde noch 96 Höhenmeter.
Ja, die hat's schon in sich. Aber so richtig leichte Runden gibt's eigentlich gar nicht im Weltcup.
Ja, da muss ich leiden, ab und zu.
Da muss jeder leiden.
Der eine mehr, der andere weniger. Aber ich finde, sie läuft ja immer schneller. Ich bin immer länger unterwegs.
Das ist die Quintessenz jeglichen Ausdauersports. Man fühlt sich dann gut, wenn man möglichst kurz nur leidet.
Ja, bei uns sagt man immer, wer schneller läuft, ist schneller fertig.
Ja, das hat meine Mom auch immer gesagt.
Beim CK-Rennen, ein Trainer von uns, hat vor jedem Rennen hat das uns gesagt, wer schneller läuft, ist schneller fertig.
Ja.
Vielleicht hat sich das der Riebe am Freitag auch gedacht, wo er dann einbrochen ist.
Also ich war ja auch Langlauf am Wochenende und bei mir gilt immer wieder, wer langsam läuft, kommt auch ans Ziel.
Das geht auch.
Aber das ist natürlich auch völlig wertfrei, was sportliche Ambitionen angeht. Ansonsten Coco, respektive Julian, eigentlich nur die Frage, was hast du noch vor diese Saison? Was soll bis zum 30.03. noch passieren? Im Idealfall.
Im Idealfall will ich einfach nur nochmal ein paar gute Ergebnisse im Weltcup machen. Und dann muss ich schauen, dass wir uns über beim COC halt wieder diesen Platz holen. Und dort will ich natürlich schon schauen, dass ich immer wieder aufs Treble komme im COC. Also das ist da schon mein Anspruch. Und dass ich einfach meine Sprungtechnik jetzt speziell an dem Weltcup einfach verbessere. Es ist im Stellenweise schon noch ziemlich auf und ab. Also es sind schon noch ziemliche Gurken dabei, wie zum Beispiel am Sonntag der Wettkampfsprung. Und sowas nervt mich halt extrem. Deshalb will ich jetzt einfach nur schauen, dass ich da noch ein bisschen besser springen kann, dass ich einfach weiter vorne starte. Dann wird's Rennen auch nicht ganz so anstrengend. Dann kann ich ein bisschen mehr hinterherlaufen, Kräfte schonen oder sparen. Und dann wäre ich schon mal recht zufrieden, wenn sich das einfach ein bisschen stabilisiert bis zum Ende der Saison.
Und im Idealfall möglichst bald wieder in der Hörbar stehen.
Das natürlich hoffentlich auch, ja. Da hätte ich jetzt auch nichts dagegen.
Das wünscht sich, glaube ich, jeder.
Ja.
Ja. Das ist vollkommen richtig.
Ja. Wenn das passiert, dann ist die Normalität. Dann ist ich glaube, dann ist das Virus wirklich weg, wenn man da wieder drin steht.
Ja, an generell Clubs ja die wahrscheinlich, wie sagt man, Gesundheitsschutz mäßig gefährlichsten Orte überhaupt. Ja, wenn das wieder läuft, dann haben wir keine Probleme mehr mit
dann haben wir es geschafft.
Infektionsrisiko. Aber gut, ansonsten sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und im Idealfall, wir warten ja auch noch drauf, dass wir das Go kriegen, dass wir die Coco und ich zur WM kommen können. Sehen wir uns dann da und können vielleicht nochmal quatschen.
Hoffentlich, ja. Ja, sehr gern.
Also der Juli und ich, wir können wir sehen uns recht häufig. Also wir können jeden Tag quatschen. Also wenn man irgendwelche Informationen braucht, ich krieg alles raus. Also das wird gar kein Problem.
Im Endeffekt, so wie sich das bisher gestaltet hat, wenn ihr zusammen auf dem Zimmer seid und so weiter, du musst ja eigentlich nur das Go geben, dass er auch laut sein darf. Und dann, und dann läuft der Podcast.
Ganz genau.
Ich bin immer wieder am Start.
Alright, vielen lieben Dank. Macht es gut. Schönen Abend.
Danke.
Ciao.